SWR 2 aktuell.
Und das sind unsere Themen in der kommenden halben Stunde. Nach der Flut, die Pandemie. Die rheinland-pfälzische Landesregierung befürchtet, dass im Katastrophengebiet die Zahl der Corona-Neuinfektionen stark ansteigen könnte. Dazu gleich ein Gespräch. Die EU-Kommission präsentiert heute ihren Jahresbericht zur Rechtsstaatlichkeit und Deutschland bekommt eine neue Autobahn-App. Am Mikrofon ist Pascal Fournier. Guten Tag. Ein Unglück kommt selten allein, heißt es. Was vielleicht weniger abergläubisch ist, als es zunächst klingt. Denn wenn man erst mal so richtig im Schlamassel steckt, dann kann sich auch eine kleine Widrigkeit schnell zu einem großen Problem auswachsen. Und große Widrigkeiten entsprechend zu einem Riesenproblem. Die rheinland-pfälzische Landesregierung befürchtet, dass die Lage nach der Flutkatastrophe die Ausbreitung der Corona-Pandemie begünstigen könnte. Von einem regelrechten Superspreader-Ereignis ist die Rede. Menschen leben in Notunterkünften auf engstem Raum. Bei den Aufräumarbeiten geht es teilweise auch ziemlich beengt zu. Dennis Alt, Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Wissenschaftsministerium. Wie groß ist denn aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass sich das Ganze wirklich zu einem Superspreader-Event ausweitet?
Also ich möchte zunächst mal sagen, dass die aktuellen Corona-Zahlen in der Region, insbesondere im Kreis Ahrweiler, sehr, sehr moderat sind, sich sogar unter dem Landesdurchschnitt befinden. Es ist natürlich so, dass sich jetzt eine herausfordernde Situation stellt. Die Katastrophenhilfe läuft auf Hochtouren. Die Menschen arbeiten, wie Sie ausgeführt haben, natürlich Hand in Hand, relativ dicht beisammen. Und auch die Wohnsituationen haben sich dramatisch verschlechtert und es sind Menschen auch in Notunterkünften. Das heißt, es wird enger zusammengerückt und das begünstigt, wie wir aus Erfahrungen wissen, natürlich auch die Ausbreitung des Coronavirus. Auf diese Situation müssen wir uns bestmöglich einstellen.
An wen richtet sich dieses Impfangebot?
Also das Impfangebot richtet sich an alle Menschen im Kreis Ahrweiler, die dort tätig sind oder dort wohnen. Wir gehen bei den professionellen Helferinnen und Helfern davon aus, dass sie weit überwiegend schon geimpft sind. Sie waren ja priorisiert in der Gruppe 2 beziehungsweise in der Gruppe 3. Allerdings ist in der Allgemeinbevölkerung eben dieser Impfschutz noch nicht so weit fortgeschritten und auch da helfen viele, rein ehrenamtlich und sehr freiwillig. Und auch die wollen wir mit unseren Angeboten so schnell wie möglich erreichen.
Sie haben es erwähnt, es sind vor Ort relativ niedrige Inzidenzen. Wir haben inzwischen eigentlich auch eine ganz brauchbare Impfquote. Warum trotzdem die Befürchtungen? Ist das nicht eigentlich ein relativ guter Schutzwall gegen die rasante Ausbreitung des Virus?
Also es ist natürlich sehr gut, dass die Menschen dort schon überwiegend geimpft sind und dass wir generell eine ordentliche Impfquote in Rheinland-Pfalz bereits erreicht haben. Das wäre vor 2 oder 3 Monaten natürlich noch auf einen ganz anderen Boden gefallen, als es jetzt der Fall ist. Dennoch muss man sagen, dass wie in Deutschland insgesamt, wir sind in Rheinland-Pfalz da etwas höher, etwa 60% der Gesamtbevölkerung erst geimpft sind, etwa 46-48% den vollen Schutz haben. Das ist nicht schlecht. Aber das muss sich noch steigern, insbesondere dort, wo die Menschen eben jetzt diese Abstände katastrophenbedingt nicht einhalten können. Deswegen geht unser dringender Appell dorthin, dass möglichst alle Erwachsenen, die sich impfen lassen können, dieses Angebot auch wahrnehmen.
Was können Sie denn außer zu appellieren tun, um zu verhindern, dass sich dort das Coronavirus ausbreitet?
Natürlich appellieren wir nicht nur, sondern wir haben auch die Möglichkeit angeboten, sich impfen zu lassen. Das örtliche Impfzentrum des Kreises Ahrweiler in Grafschaft ist ja außer Betrieb. Wir haben schon gestern Impfungen in benachbarten Impfzentren durchgeführt, die Menschen ganz unbürokratisch aus dem Landkreis Ahrweiler in Nachbarregionen umgebucht und ihnen die Möglichkeit gegeben, dort genau nach ihrem Zeitplan sich weiter impfen zu lassen. Das läuft also bereits. Darüber hinaus haben wir auch ein mobiles Impfangebot zusammen mit dem Landkreis Ahrweiler und dem Deutschen Roten Kreuz und der Feuerwehr auf die Beine gestellt. Wir haben also einen mobilen Impfbus in den Landkreis geschickt.
Und wie ist die Resonanz?
Also es hat jetzt heute früh erst angefangen. Der Bus ist betriebsbereit. Es stehen etliche Dosen Impfstoff zur Verfügung. Über die Zahl an durchgeführten Impfungen kann ich Ihnen heute noch nichts sagen. Der Bus steht jetzt in Ahrweiler und es werden auch Transporte durchgeführt, sodass die Menschen aus Notunterkünften auch die Gelegenheit haben werden, sich impfen zu lassen.
Ich stelle mir das psychologisch ganz schwer vor. Menschen, die gerade alles verloren haben und praktisch vor dem Nichts stehen, für die Einhaltung von Corona-Regeln zu sensibilisieren, zu einer Impfung zu bewegen, also einfach das Thema Corona auf den Tisch zu bringen.
Ja, das ist sehr schwierig. Das ist nicht die unmittelbar sichtbare Gefahr, die jetzt jedermann vor Augen hat. Aber es ist eine Entwicklung, die wir einfach mitdenken müssen. Und deswegen gehört es dazu, dass man Tests anbietet, dass man Impfungen anbietet, eine möglichst maximale Impfquote in der Region realisiert. Wir wissen, das ist der wirksamste Schutz. Natürlich ist es auch gut, bestimmte Hygienemaßnahmen einzuhalten. Aber das stößt natürlich in so einer Katastrophensituation an Grenzen. Es gibt Arbeiten, die kann man nicht mit Masken erledigen und die lassen auch nicht immer Abstand zu. Umso wichtiger ist es, dass das, was möglich ist, auch getan wird.
Dennis Alt, Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Wissenschaftsministerium. Das Gespräch mit ihm haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Es gibt auch gute Nachrichten in Sachen Flutkatastrophe. In Passau sinken die Pegel. Im Berchtesgadener Land ist der Katastrophenfall aufgehoben. In Kordel bei Trier sind die Aufräumarbeiten nach der Flut laut einem Polizeisprecher fast abgeschlossen. Aber schon in Trier-Ehrang, also nur ein paar Kilometer von Kordel entfernt, ist man noch lange nicht so weit, sondern noch mittendrin in den Aufräumarbeiten. Für die meisten Menschen in den Hochwassergebieten heißt es also auch heute wieder Trümmer zusammentragen, schauen, was noch brauchbar ist, Schlamm schippen, Wasser schöpfen. Heute besucht die Kanzlerin die Hochwassergebiete zum zweiten Mal innerhalb von 3 Tagen. Am Sonntag war sie im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Heute nun ist der Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen an der Reihe. In diesen Minuten soll sie in Bad Münstereifel eintreffen. Und nicht nur die Anteilnahme der politischen Amtsträger ist groß, auch die allgemeine Hilfsbereitschaft. Neben den Einsatzkräften packen weiter tausende Freiwillige mit an, in der Eifel, an der Ahr. So groß ist der Wille zu helfen, dass im provisorischen Logistikzentrum am Nürburgring keine Sachspenden mehr angenommen werden können. Die Lager sind voll. SWR-Reporter Johannes Baumert hat sich dort umgesehen.
Es ist viel los auf dem Gelände des Nürburgrings. Hunderte Feuerwehrautos stehen aufgereiht auf dem Asphalt. Eine ganze Zeltstadt haben die Einsatzkräfte in den letzten Tagen hier aufgebaut. Am Rand steht ein Hubschrauber und wartet auf seinen Einsatz. Noch ist viel zu tun, sagt Markus Fachinger, Sprecher der Einsatzleitung.
Es ist natürlich eine Versorgung von den Geschädigten, immer noch von Nöten, angefangen bei Wasser, bei einfachen Artikeln, aber auch hin mit technischem Gerät, mit Lebensmitteln, mit Bekleidung auch, wo wir dann auch versuchen, die Nürburgring GmbH zu unterstützen, um Kleidung auszuliefern.
Wo sonst Rennautos fahren, ist nun die Drehscheibe für rund 2000 Sanitäter, Feuerwehrleute, THW-Mitglieder und Bundeswehrangehörige. Eigentlich hätte am Wochenende der Truck Grand Prix auf dem Nürburgring stattfinden sollen. Stattdessen bringen Lastwagen von hier aus Frischwasser- und Notstromaggregate ins Katastrophengebiet. Rund um die Uhr fahren Kolonnen an die Ahr.
Die Bundeswehr ist mit Panzern hier unterwegs, die immer noch Wege teilweise frei machen müssen und so weiter. Oder auch das THW mit technischem Gerät, wenn es um Pumpen geht, um immer noch oder die Feuerwehr, um Keller auszupumpen oder auch schon wieder die Trinkwasserversorgung Notfall herzustellen.
Aus dem ganzen Bundesgebiet sind Hilfskräfte in die Eifel gekommen und auch aus anderen Ländern sind Helfer dabei. Luxemburger Sanitäter unterstützen ihre deutschen Kollegen.
Einsatzzeiten gehen von 8 Stunden bis 12 Stunden bis 20 bis 30 Stunden. Jeder will helfen, die wollen anderen helfen, das machen die auch, egal ob bei THW, Feuerwehr oder Rotem Kreuz. Da steht das erstmal im Hintergrund, sich auszuruhen und runterzukommen, wie man so schön sagt. Also sie stehen alle so unter positivem Stress, dass es noch funktioniert.
Die Situation ist schwierig, der Einsatz hart. Es gibt hunderte Vermisste, immer wieder werden Tote an dem Fluss gefunden. Die Einsatzkräfte bekommen nur wenige Stunden Schlaf auf Feldbetten, in Zelten und in den Boxengassen des Nürburgrings. Wenige Meter weiter stehen viele Tonnen an Hilfsgütern. Die Menschen aus der Region haben Lebensmittel und Kleider für die Betroffenen gebracht. In großen Hallen am Nürburgring werden die Säcke gelagert. Der ADAC ist für die Aktion verantwortlich. Ehrenamtliche sortieren die Kleidung. Viele sind auch persönlich von den Flutmassen betroffen, so wie Jessica Kimmich.
Ich komme auch von hier. Ich kenne meine ganzen Leute, die kommen von hier. Die sind auch selber betroffen. Und da will man einfach helfen.
Die Hilfsbereitschaft in der Region sei groß, sagt sie. So groß, dass erstmal keine Spenden angenommen werden. Dafür bleibt die Sammelstelle auch in der Nacht geöffnet, damit Betroffene die Spenden abholen können. In der Katastrophenregion funktioniert derzeit noch immer nicht überall der Mobilfunk. Deshalb wurden heute Satellitenschüsseln in den Orten im Ahrtal aufgestellt.
Johannes Baumert berichtete vom Nürburgring. Wer hat in der vergangenen Woche eigentlich wann gewusst, dass einigen Teilen Deutschlands eine Flutkatastrophe drohen könnte? Und wer hat wann, wen, wie gewarnt? Selbst einige ausländische Tageszeitungen befassen sich heute in ihren Kommentaren mit diesem Aspekt der Flut. Wie gut oder eher wie schlecht funktioniert der Katastrophenschutz in Deutschland im Zusammenspiel der Ebenen Bund, Länder, Landkreise und Kommunen? Bundesinnenminister Seehofer und der Chef des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Schuster, die sahen sich gestern genötigt, das bestehende System im Grundsatz zu verteidigen. Sie mussten aber auch einräumen, dass es da noch Luft nach oben gibt. Entsprechend kursieren inzwischen etliche Vorschläge, was alles besser werden kann oder soll oder muss. Berlin-Korrespondentin Vera Wolfskämpf fasst den aktuellen Stand der Debatte zusammen.
Die Vermissten suchen, die schlimmsten Zerstörungen beseitigen, vor Ort aufräumen. Das steht nun nach den verheerenden Unwettern an. Und zumindest da klappt es mit der Zusammenarbeit von Bund und Ländern. Zum Beispiel hilft die Bundeswehr vor Ort. Andreas Steinmetz vom Bundeswehrverband im ARD-Morgenmagazin.
Dass gerade Bergepanzer, auch Hubschrauber eine Fähigkeit sind, die natürlich nur die Bundeswehr. Bei uns hat weder Feuerwehr noch THW verfügt über solches Gerät.
Jetzt ist die Stunde der Hilfe und Solidarität, wie Bundesinnenminister Horst Seehofer gestern bei seinem Besuch im schwer getroffenen Kreis Ahrweiler sagte. Die Zeit der Fehleranalyse komme erst noch, meint er, wie viele andere Verantwortliche. Es geht ein harscher Vorwurf um Systemversagen. Tage vor der Katastrophe gab es eindeutige Unwettermeldungen. Jedoch haben sie weder die Menschen erreicht, noch zu Vorkehrungen vor Ort geführt. Verantwortlich dafür sind die Länder und Kreise. Der Bund stellt nur die Infrastruktur für Warnmeldungen. Irene Mihalic, Innenpolitikerin der Grünen, sagte am Morgen im Deutschlandfunk,
dass wir diese Trennung wirklich so scharf vornehmen und der Bund keine Möglichkeit hat, zum Beispiel koordinierend tätig zu werden. Und das erweist sich halt eben in solchen Lagen nach meiner Ansicht nach als wirklicher Pferdefuß.
Die Grünen und die FDP fordern eine stärkere Rolle für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Dort läuft gerade ein Reformprozess. Eine zentrale Steuerung sieht Präsident Armin Schuster skeptisch, wie er in den ARD-Tagesthemen betonte.
Dass wir nicht besser wissen, wie in Schönau am Königssee oder im Märkischen Kreis oder im Erftkreis gewarnt wird, das wissen definitiv die Krisenmanager vor Ort besser. Was wir uns wünschen ist, dass eine Bundesbehörde wie wir in die Krisenstabsarbeit der Länder stärker mit einbezogen ist.
Es sei ein Kompetenzzentrum geplant, in dem sich alle politischen Ebenen und die Rettungsorganisationen besser koordinieren. Dafür brauche es auch die Ressourcen, meint Linken-Spitzenkandidat Dietmar Bartsch.
Dass wir hier bewusst sowohl Personal als auch Material vorhalten müssen, das ist eine Aufgabe, die für das Gemeinwohl steht.
Freiwillige Zusammenarbeit, das ist den Grünen zu wenig. Innenpolitikerin Mihalic ist dafür, das Grundgesetz zu ändern, damit der Bund mehr Kompetenzen bekommt, Informationen bündeln und Hilfe koordinieren kann.
Vera Wolfskämpf berichtete aus Berlin. Es ist 12.18 Uhr. Wann immer es in Europa um die Frage der Rechtsstaatlichkeit geht, dann stehen zwei Mitgliedstaaten im Mittelpunkt, Polen und Ungarn. Polen hat gerade wieder erklärt, dass es auch künftig nicht gedenkt, sich vom Europäischen Gerichtshof etwa bei seiner umstrittenen Justizreform reinreden zu lassen. Und Ungarn hat just nach dem Wirbel um seine LGBTQ-Gesetze gerade schon wieder von sich reden gemacht, weil das Land möglicherweise die Spähsoftware Pegasus gegen Oppositionelle und oder Journalisten eingesetzt hat, was sich wiederum nahtlos in den sonstigen Umgang der Orbán-Regierung mit Pressefreiheit und Andersdenkenden einfügen würde. EU-Vizeparlamentspräsidentin Barley fordert inzwischen, den beiden Ländern Polen und Ungarn EU-Gelder zu sperren, um sie zum Umdenken zu bewegen. Aber erstens ist das rechtlich nicht so einfach und dann kommt noch hinzu, Polen und Ungarn sind die beiden herausragenden Rechtsstaatssorgenkinder der EU, aber nicht die einzigen. Heute legt die EU-Kommission ihren jährlichen Rechtsstaatsbericht vor. Aus Brüssel berichtet Michael Schneider.
EU-Justizkommissar Didier Reynders gibt einen Vorgeschmack, was vom Report zu erwarten ist.
Es ist sehr wichtig, dass wir uns mit den drängenden Problemen beschäftigen, wie der Diskriminierung von Minderheiten, etwa durch das neue ungarische Homosexuellengesetz oder die LGBT-freien Zonen in Polen. Aber inzwischen müssen wir auch die Kompetenzen des EU-Rechts verteidigen, die Rolle des Europäischen Gerichtshofes.
Denn dessen Urteile werden derzeit von Polen in Frage gestellt. In gleich zwei Fällen hatte Warschau zuletzt nationale Interessen über das Europarecht gestellt. Hier müsse die EU überlegen, wie sie reagieren soll, so Reinders. Vor allem, dass endlich reagiert wird, fordert das Europaparlament. Die Abgeordneten drohten der Kommission zuletzt sogar mit einer Klage wegen Untätigkeit gegen die Rechtsstaatsünder. Auch der FDP-Europapolitiker Moritz Körner betont, der jährliche Bericht aus Brüssel sei zwar wichtig, weil er ein Lagebild gebe, das müsse aber auch Konsequenzen haben.
Es ist wie ein Zeugnis, das verteilt wird an die Klasse und auch die, die eine 5 oder eine 6 in dem Zeugnis haben, bleiben trotzdem nicht sitzen. Es gibt keine Konsequenzen. Und deswegen muss dieser Bericht in Zukunft stärker mit dem neuen Rechtsstaatsmechanismus verbunden werden, wo wir EU-Gelder auch zurückhalten können, wenn die Rechtsstaatlichkeit betroffen ist.
Auch der grüne Abgeordnete Daniel Freund betont, die Zeit drängt. Denn das Beispiel von Ungarn und Polen mache Schule. Auch Slowenien und Bulgarien seien auf Abwägen. Und die Missstände nur zu benennen, das reiche nicht.
Die Kommission wird die Krise des europäischen Rechtsstaats nicht damit beheben können, dass sie besorgte Berichte schreibt. Rechtsstaatsverletzungen in Europa sind eindeutig dokumentiert seit vielen Jahren. Es ist jetzt der zweite Bericht der Kommission innerhalb von 12 Monaten. Es müssen jetzt endlich Taten folgen.
EU-Wertekommissarin Vera Jourova dagegen ist froh, dass es den Jahresreport überhaupt gibt. Den hatte sie erst im vergangenen Jahr erstmals eingeführt. Es sei wichtig, eine Grundlage zu haben, auf der dann weitere Entscheidungen getroffen werden, sagte sie damals.
Denn all diese Missstände vermischen sich oft zu einem ungenießbaren Cocktail, selbst wenn die einzelnen Zutaten auf den ersten Blick in Ordnung sind.
Und diesen Cocktail wird Jourova auch in diesem Jahr mit deutlichen Worten servieren. Einigen Mitgliedsländern dürfte er jedenfalls nicht schmecken.
Ab 15 Uhr ist es soweit, Michael Schneider berichtete. Laut Kraftfahrtbundesamt gibt es in Deutschland über den Daumen gepeilt 18 Millionen Autofahrer. Im Zweifel eine große Menge potenzieller Kunden. Und für die hat die bundeseigene Autobahngesellschaft jetzt was Neues im Angebot, nämlich eine Service-App. Die zeigt beispielsweise Routen von A nach B an oder auch Staus und Baustellen auf der Strecke. Nun werden Sie an dieser Stelle vielleicht einwenden, das gibt's schon, stimmt. Das gibt's und zwar schon länger. Aber die neue Autobahn-App erhebt den Anspruch, ausdrücklich keine Konkurrenz zu den bekannten Routenplaner-Apps zu sein, sondern eine Ergänzung mit etlichen Zusatzinfos, die sonst keiner hat. Aus Berlin berichtet Kai Clement.
Rund 13.000 Kilometer Autobahn gibt es in Deutschland. Seit Jahresanfang verwaltet die bundeseigene Autobahn GmbH. Als Service bringt sie nun eine eigene kostenfreie App auf den Markt. Geplant sind Infos, mit denen Fahrerinnen und Fahrer möglichst schnell ihr Ziel erreichen. So soll die App Staus und Baustellen anzeigen, sowie Elektroladestationen an den Autobahnen. Und Nutzer können die Bilder von Webcams entlang der Route abrufen. Speziell für Lastwagenfahrer gibt es Hinweise, wo es freie Stellplätze gibt. Und ob an bewirtschafteten oder unbewirtschafteten Parkplätzen Toiletten, Duschen oder ein Restaurant angeboten werden. Der grüne Verkehrsexperte und Fraktionsvize Oliver Krischer ist vorab einigermaßen skeptisch. Dem ARD-Hauptstadtstudio sagt er, er sei gespannt, wie die App angenommen werde oder ob es ein weiterer so wörtlich Flop von Verkehrsminister Scheuer werde. Krischer moniert einen direkten Mehrwert gegenüber ähnlichen Angeboten, könne er erstmal nicht erkennen. Die Autobahn GmbH erklärt dagegen, man verstehe sich nicht als Konkurrenz zu Routenplanern, man sei keine Navigations-App, sondern biete hilfreiche Zusatzinfos. Die Route würde dann an die von den Nutzern verwendete App übergeben. Nach Gründung der Autobahn GmbH und dem Start dann jetzt zum Jahresanfang hatte es zunächst einige Kritik an der Gesellschaft gegeben, unter anderem wegen zu hoher Personalkosten und dem aufwendigen Aufbau einer einheitlichen IT.
Heute geht er in die nächste Runde. Der Wettkampf der Milliardäre, die Battle of Billionaires. Nach Richard Branson will nun auch Amazon-Gründer Jeff Bezos höchstpersönlich zum ersten bemannten Raumflug seines Unternehmens Blue Origin abheben, von Texas aus. Virgin Galactic, Blue Origin oder auch Elon Musk's SpaceX sind sicherlich die bekanntesten New Space-Unternehmen, aber längst nicht die einzigen und längst nicht alle haben mit Raumtourismus zu tun. Sehr oft geht es um seriöse Weltraumtechnik und New Space-Unternehmen gibt es, weiß Gott, nicht nur in den USA, sondern beispielsweise auch in Baden-Württemberg. Michael Herr hat sich mit der Szene beschäftigt.
Gegründet 2019, aktuell 15 Beschäftigte. Im Vergleich mit den Big Playern der privaten Raumfahrt wie SpaceX und Blue Origin backt man beim Startup Juri in Meckenbeuren noch kleine Brötchen. Und trotzdem, die Aufmerksamkeit der Unternehmen von Musk und Bezos haben sich die Oberschwaben schon gesichert, erzählt Juri-Mitgründer und Geschäftsführer Mark Kugel.
Wir sind im Endeffekt deren Kunde. Ja, also wir bringen denen Forschung und packen die in deren Rakete.
Juri ist eine Mischung aus Reisebüro und Labordienstleister im All. Die Meckenbeurer organisieren wissenschaftliche Experimente in der Schwerelosigkeit. Und zwar im All-Inclusive-Paket. Von der Vorbereitung der Petrischalen über die Buchung der Rakete bis zum Rücktransport. Juri hat diesen Prozess deutlich effizienter gemacht. Die auftraggebenden Forscherinnen und Forscher sparen so eine Menge Geld, erklärt Mark Kugel von Juri.
Wir haben den Anspruch, die Schwerelosigkeit zu demokratisieren, wenn man es so nennen will. Das heißt, wir machen es günstiger und schneller und zugänglicher und machen es für viele Forscher einfacher, dort hochzukommen.
Weltraumtechnik weiterentwickeln und günstiger machen. Das ist die Mission der New Space Unternehmen. Neue Weltraumfirmen, die in den vergangenen Jahren im Schatten von SpaceX und Co. entstanden sind. Drittwichtigster Standort der Branche in Deutschland, laut einer aktuellen BDI-Studie, der Großraum Stuttgart. Gefördert wird die Szene in Baden-Württemberg durch ein Programm der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA, inhaltlich und finanziell. Dafür zuständig ist Stefan Engelhardt von der IHK in Reutlingen.
Also wir sind Weltraumland Nummer 1. Es macht uns natürlich auch ein bisschen demütig, weil es natürlich auch nicht unser Erfolg ist, sondern das ist der Erfolg der Unternehmen und wir nur einen kleinen Teil dazu beitragen. Aber sind wir schon stolz drauf.
Private Raumfahrt mit staatlicher Förderung. Dass das nötig ist, hängt auch mit den besonderen Startbedingungen für die jungen Firmen in Europa zusammen. Raumstartups kommen hierzulande nämlich schwerer an Geld als ihre Mitbewerber aus den USA, erklärt Stefan Engelhardt von der IHK.
Diese Milliardäre, die haben wir natürlich hier nicht und auch diese ganze Startup-Finanzierungskultur. Also bei uns sind, sage ich mal, 2-3 Nullen weniger hinten dran, wenn wir über Finanzierung reden. Da reden wir auch mal über 40.000 Euro, während die in den USA über 40 Millionen reden.
Juri in Meckenbeuren ist trotzdem auf Wachstumskurs. Bis zum Jahresende soll sich der Beschäftigtenstamm fast verdoppeln. Spätestens im Dezember soll die nächste Rakete mit Experimenten an Bord starten, von Cape Canaveral aus.
Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat sich inzwischen vermutlich öfter mit dem Dieselskandal befasst als Jeff Bezos mit dem Geldzählen. Viele Klagen sind vor dem BGH verhandelt worden, seitdem Volkswagen Ende 2015 zugegeben hatte, Abgaswerte von Autos manipuliert zu haben. Seit heute Vormittag geht es vor dem BGH, Sie ahnen es, mal wieder um den Dieselskandal. Dieses Mal um die Rolle des Stuttgarter Zulieferers Bosch. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer, geklagt haben 9 Aktionärinnen und Aktionäre. Was fordern die?
Ja, wie so oft beim Thema Dieselskandal geht eine Geschichte da um ein paar Ecken. Die Kläger haben im Jahr 2013 Volkswagen-Aktien gekauft im Wert von 12.000 Euro und nach Bekanntwerden des Skandals wieder verkauft, allerdings nur noch für 8.500 Euro. Denn die VW-Aktie hat ja damals zwischendurch innerhalb von wenigen Monaten ihren Wert fast halbiert. Und diese Differenz, 3.500 Euro, die wollen die Kläger jetzt wieder haben, nicht von VW, sondern eben von Bosch, weil der Zulieferer die Steuerungssoftware gebaut hat, die bei der Manipulation zum Einsatz kam. Der konkrete Vorwurf lautet Beihilfe, also Bosch soll mit dazu beigetragen haben, dass Volkswagen die Kapitalmärkte nicht rechtzeitig über die Abgasmanipulation informiert hatte damals.
War für Bosch das Thema nicht eigentlich schon durch? Der Konzern hat doch ein Bußgeld bezahlt.
Ja, das stimmt. Ende 2019 hat die Staatsanwaltschaft ein Bußgeld von 90 Millionen Euro aufgerufen. Deutlich weniger als bei beteiligten Autobauern. Obwohl Bosch laut Staatsanwaltschaft seit 2008 etwa 17 Millionen Motorsteuergeräte geliefert hat, die, Zitat, zumindest teilweise unzulässige Strategien enthielten. Aber das Bußgeld fiel unter anderem deshalb so niedrig aus, weil Bosch wohl sehr kooperativ war, mit den Ermittlungsbehörden zusammengearbeitet hat. Und Bosch hat auch keine Rechtsmittel eingelegt, sondern diesen Bußgeldbescheid damals akzeptiert. Zwar laufen gegen einzelne Beschäftigte noch Ermittlungen, aber die sind nur strafrechtlich für die Einzelnen relevant.
Was heißt das für das heutige Verfahren? Welche Chancen haben die Kläger?
Aber man kann schon mal sagen, alle Vorinstanzen haben die Klage sehr deutlich abgewiesen. Die Gerichte haben sich zwar nicht grundsätzlich dazu geäußert, ob Volkswagen tatsächlich einen Kapitalmarktbetrug begangen hat, aber sie haben ganz deutlich gesagt, dass Bosch so oder so nicht tief genug verstrickt war, um diesen Vorwurf der Beihilfe zu rechtfertigen. Wie sich der BGH positioniert, das werden wir am früheren Nachmittag erfahren, denn gegen 15 Uhr, haben wir heute Morgen mitbekommen, soll ein Urteil fallen. Und dann läuft ja noch das große, das eigentliche Verfahren gegen Volkswagen in Braunschweig, dieses milliardenschwere Musterverfahren. Und auch da geht es eben unter anderem genau um diese Frage, ob der Mutterkonzern, ob Volkswagen nicht die Börsen doch nicht rechtzeitig über mögliche Risiken informiert hat. Schauen wir noch ganz kurz auf den DAX. Der ist heute langweilig, plus minus 0%. Das sind ungefähr 15.140 Punkte.